ARD Sounds.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App von ARD Sounds. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir werden heute zusammen ein bisschen Lust wandeln, und zwar durch die Gartendenkmale der DDR. Und was sich bei diesem Begriff eher etwas nüchtern anhört, könnte verwunschener nicht sein. Denn die Parks und Schlossgärten entstanden lange vor der DDR. In der DDR jedoch schenkten sie den Menschen Erholung und oft auch einen Ort der Stille. Branitz, Wörlitz, Pillnitz, Bad Muskau, Sanssouci, das mögen die berühmtesten ihrer Art sein. Gartendenkmale, historische Gärten, die auch in der DDR erhalten und gepflegt wurden. Doktoringenieur und Landschaftsgärtner Peter Fiebig nimmt uns heute mit auf einen Spaziergang durch diese ehrwürdigen Parks, die lange vor der DDR entstanden sind. Er hat ein Buch über die historischen Anlagen geschrieben und hat auch manche kleine Geschichte.
Also in Pillnitz fällt mir sofort ein die interessante Rekonstruktion der Meilebahn. Das ist die Allee, die von stadteinwärts auf das Schloss Pillnitz zuführt, eine, ich glaube, vierreihige Kastanienallee, die in den 50er Jahren über Nacht von der Stadt abrasiert wurde, weil viele Bäume brüchig und alt waren. Also es war erstmal Tabula rasa und dann hat man diese Alleen neu aufgepflanzt. Und das, was man heute sieht, ist im Prinzip ein DDR-Bestand. Und von Pillnitz aus hat es dann Schule gemacht, dass man in dieser Zeit, wenn eine Allee alt und hinfällig war, dass man sie komplett gefällt hat und dann komplett auch wieder aufzupflanzen und letztendlich ein einheitliches, großzügiges Erscheinungsbild zu erhalten. Das macht man heute anders.
Wir spazieren heute noch einmal durch die denkmalgeschützten Schlossgärten und Parks der DDR. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Spaziergang mit Ihnen. Wir wandeln heute mit Ihnen noch einmal durch die Parks und Gartenanlagen der DDR. Entstanden lange vor der DDR, haben sie die DDR überdauert. Doch verdanken sie ihr ihre Erhaltung und auch den Menschen. Denn Laien und Fachleute haben sich für den Erhalt der denkmalwürdigen Grünanlagen eingesetzt. Viele Parks wurden auch von den Bürgern erhalten in ehrenamtlicher Arbeit. Auch Sie erinnern sich sicher an Schloss Pillnitz, den Wörlitzer Park, Branitz, Bad Muskau oder auch Sanssouci. Mein Kollege De Kenze nimmt Sie mit auf einen kleinen Rundgang.
Was ist ein Gartendenkmal? Ein besonders alter Gartenzwerg in Denkerpose? Oder eine quietschende, seit Jahren defekte Handwasserpumpe in verwilderter Umgebung? Wenn ich früher mit meinem Opa durch die Kleingartenanlage spazierte, blieb er gern genau vor solchen Parzellen stehen, schüttelte entsetzt den Kopf und sagte: Denk mal an. Das soll also ein Garten sein. Ich bezweifle aber, dass dies tatsächlich die Herkunft des Begriffs Gartendenkmal ist. Tatsächlich geht es hier ja auch eher um das andere Extrem. Gärten, die so gut gepflegt sind, dass man selbst der Natur sagen möchte, bitte genau so bleiben, das ist perfekt. Da steckt richtig Architektur drin. Meine Eltern waren zu DDR-Zeiten beispielsweise mit mir öfter im Wörlitzer Park. Den lasse ich als Denkmal gelten. Im lieblichen Windschatten des Braunkohlekraftwerks Fockerode grünte und blühte dort eine Pracht, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde. Ich war wirklich kein großer Fan davon, mit meinen Eltern in den Garten zu fahren, aber Wörlitzer Park? Immer gern. Und weil ich gerade dieses bizarre Zusammenspiel von Prachtbauten sozialistischer Industrialisierung und Prachtgärten barocker Naturparadiese ansprach, das war in der DDR quasi Programm. Im Großen wie im Kleinen. Schrebergarten unmittelbar zwischen stolzen Plattenbauten? Keine Seltenheit. Gartenparzellen am Rande eines Tagebaus? Warum denn nicht? Unsere Gartensparte damals in Halle lag nicht an der Saale, sondern direkt neben vier Hauptgleisen des benachbarten Güterbahnhofs. Echte Naherholung mit Nahverkehr. Und vermutlich genau deshalb wurde der Natur hier so viel gärtnerische Liebe zuteil. Gemüsebeete so akkurat angelegt, dass man Fotos davon als erledigte Geometriehausaufgabe vorlegen konnte. Rasenflächen so grün in einheitlicher Wuchshöhe, dass man sie kaum betreten mochte. Oder Obstbäume, besser veredelt als eine Edelkirsche in Bitterschokolade. Auch die DDR hat der Natur ihren Stempel aufgedrückt. Oft in hässlich, aber eben auch ganz oft in schön.
Unser kleiner Spaziergang durch die Schlossgärten der DDR. Gartendenkmale werden sie genannt, die ehrwürdigen alten Parks und verzauberten Gärten einer längst vergangenen Zeit. Wir lassen uns daher heute verzaubern von Sanssouci, Pillnitz und Co. und begucken uns die Parks und Schlossgärten des Sozialismus noch einmal näher. Erholung für die Werktätigen und beliebte Ausflugsziele mussten die Parks auch erhalten werden. Ein Mann, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und auch ein Buch über die Schlossparks und Grünanlagen der DDR geschrieben hat, ist Dr. Ingenieur Peter Fiebig. Und ich freue mich, von ihm mehr zu erfahren. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Ja, guten Tag.
Herr Fiebig, Sie haben in Dresden studiert und Sie wissen daher so genau Bescheid über unser Thema. Was genau haben Sie denn studiert?
Ich habe Landschaftsarchitektur studiert. Das habe ich mir noch in der DDR-Zeit überlegt, dass das eine schöne Sache wäre und habe mich damals beworben und durfte dann aber nach der Wende unter den neuen und ganz aufregenden Bedingungen in Dresden dieses Fach studieren.
Und ein großes Interessengebiet waren dann irgendwann auch die Gartendenkmäler?
Ja, das kam schon während des Studiums auf und habe ich dann nach dem Studium sofort vertieft mit einer Dissertation. Da habe ich mich hauptsächlich erstmal den Gedenkstätten, ein großes Thema einer Nachkriegszeit, zugewendet. Und dann bin ich dem Thema treu geblieben.
Vielleicht zum besseren Verständnis, was genau ist eigentlich ein Gartendenkmal? Wie wird denn das definiert?
Also heute stehen jede Menge Parks und Gärten unter Schutz. Das war zur DDR-Zeit noch anders. Man spricht von einem Gartendenkmal, wenn es ein historischer Garten ist, also er muss schon etwas älter sein und er muss entsprechende Qualitäten aufweisen. Dann wird er als Gartendenkmal eingestuft.
Die da wären? Alte Bäume, alter Bestand zum Beispiel?
Ja, es gibt verschiedene Kriterien. Man kann zum Beispiel aus ortsgeschichtlichen oder städtebaulichen Gründen einen Garten unter Schutz stellen oder auch unter politischen Gründen, das passiert auch, oder letztendlich eigentlich nur, weil er schön ist, weil er ein ästhetisches Gesamtkunstwerk ist.
Kann man sagen, ist das überliefert, wie viele Gartendenkmäler es in der DDR gab? Ist das überliefert?
Es gab in der DDR ein abgestuftes System. Es gab die Republikliste. Das war sozusagen die zentrale Liste der bedeutendsten Anlagen und aber auch Baudenkmale. Also das war gemischt. Und da waren eine Handvoll Gärten nur drin. Dann gab es die Bezirkslisten. Da waren sozusagen Gärten, man kann ja gar nicht sagen, von minderer Bedeutung, weil jeder hat irgendwie seine Qualitäten. Aber es gab eben dieses abgestufte System. Und dann gab es die Kreislisten. Und da waren die kleineren Anlagen drin.
Wann nach der Gründung der DDR hat denn das überhaupt begonnen, dass man Denkmäler erhalten hat, dass man sie gepflegt hat, vielleicht auch wieder aufgebaut hat?
Also in den wichtigsten Anlagen, nennen wir mal Sanssouci oder Dresden-Pillnitz oder Groß-Sedlitz, hat das Interesse eigentlich unmittelbar nach dem Krieg eingesetzt. Also gab es Vertreter auch der sowjetischen Besatzungsmacht, die sich des Wertes dieser Anlagen bewusst waren. Und dann in den Mitte der 50er Jahren setzt das ein, 1953 ein Denkmalschutzgesetz in der DDR, recht früh. Und dann 1955 erste ehrenamtliche Bemühungen und von Fachleuten, die wussten, was da für Werte vor ihnen liegen.
Waren dabei eigentlich alle so berühmt wie Pillnitz oder auch wie Sanssouci, wir haben es schon gehört? Oder gibt es auch Parks, die vielleicht nicht so sichtbar waren und die dennoch erhalten wurden?
Das war eine interessante Diskussion schon 1955. Da haben sich Fachleute in Dessau getroffen, haben sich sicherlich auch die Dessauer Anlagen angesehen und haben einen Nachmittag lang genau über diese Frage diskutiert. Was wollen wir in Zukunft schützen? Sollen das nur die berühmten großen Anlagen sein? Oder wollen wir auch kleinere ins Visier nehmen? Und so ist im Prinzip die ehrenamtliche Parkrettungsbewegung entstanden in der DDR. Das ist ein ganz interessantes Phänomen.
Das heißt, auch Ehrenamtler haben mitgeholfen, haben erhalten, haben gepflegt?
Man hat sich das ging nicht anders, im Kulturbund versammelt. Es war ja Vereinsleben in der DDR nicht gestattet. Es musste alles unter dem Dach der Massenorganisationen stattfinden. Und für diese Gartendenkmalpflegebewegung war der Kulturbund vorgesehen und dort bildeten sich Parkaktiv, nannte man das, schöner DDR-Begriff. Und da hat man sich getroffen, hat sowohl theoretisch die Sache besprochen, also wie können wir das auf fachliche Füße stellen, aber man hat eben auch praktisch Hand angelegt. Man hat sich zu sogenannten Parkseminaren versammelt. Die wurden immer größer. Also da sind Fotos erhalten, wo wirklich eine größere Zahl, ich würde sagen 40, 50 Menschen mit Hacke und Schaufel und Säge sich einen Park vornehmen und die wichtigsten Pflege- und Aufräumarbeiten erledigen.
Denken wir da auch schon so ein bisschen Richtung Subotnik?
Subotnik hat ja immer so einen negativen, auch von Verpflichtungen her rührenden Touch, aber das war wirklich eine Bewegung von unten. Also man hat sich wirklich freiwillig, um Werte zu retten, also die man vor sich hin wuchern sah, zu Wald werden sah, hat man sich getroffen, um die zu retten.
Das war also eine Herzensangelegenheit der Menschen, ihre Heimat schön zu gestalten und dort tätig zu werden, das sauber zu machen und schön zu machen.
Ja, und keineswegs nur Fachleute. Also ich habe ja auch mit vielen gesprochen im Rahmen meiner Beschäftigung mit dem Thema. Das waren Apotheker, das waren Forstleute, also eigentlich im weitesten Sinne Leute, die mit Geschichte und aber auch mit Natur und Naturerhaltung, war auch nah an der Naturschutzbewegung, hier was am Hut hatten.
Sind das eigentlich immer alles alte, ich sag mal vererbte Parks gewesen oder hat man auch welche neu erschaffen?
Man hat natürlich in der DDR auch neue erschaffen. Das ist dann sozusagen das Gebiet der Landschaftsarchitektur, eigentlich im Städtebau oder in Fußgängerzonen in den Innenstädten. Also gegenüber der Gartendenkmalpflege, die ja ein Spezialgebiet der Landschaftsarchitektur ist, eigentlich das weitaus größere Gebiet, Arbeitsgebiet.
Hat man alte Anlagen auch rekonstruiert, wenn also etwas verschwunden war? Hat man dann nach Aufzeichnungen, nach Vorlagen, nach Überlieferung vielleicht wieder was auch aufgebaut?
Ja, hat man. Und da gab es eine interessante Entwicklung, dass man in den ersten Jahren nach dem Krieg, ich würde sagen bis in die 60er Jahre hinein, nach Empfindung gearbeitet hat. Also man hat, wenn eine Anlage verloren war, beispielsweise an den Dornburger Schlössern, und man wollte da wieder ein barockes Gärtchen haben, dann haben die jeweiligen Akteure dort ja sich was ausgedacht, was barock aussah. Und dann hat man gesucht nach Skulpturen und hat die bei Bildhauern in der Werkstatt gefunden, weil die eingelagert hatten beispielsweise, hat dann barocke Putten aufgestellt und Brunnen kreiert. Also durchaus nach Gutdünken und nach Empfindung. Und in den 70er Jahren entsteht ein wissenschaftlicher Anspruch in der Gartendenkmalpflege. Also genau zu recherchieren, wie hat das denn ausgesehen und dann nach historischem Vorbild etwas wieder entstehen zu lassen.
Was sind denn eigentlich so die bekanntesten? Sie haben Gartendenkmale gesagt, ich habe Gartendenkmäler gesagt. Wie ist denn richtig?
Denkmäler hat sich irgendwann durchgesetzt in der oder überhaupt in der Denkmalpflege, sagt man zu so Standbildern. Und das ist ja eine Begriffsidentität sozusagen. Wir haben einerseits das Denkmal, da steht der Goldene Reiter am Neustädter Markt, und auf der anderen Seite ein Denkmal, das ist das Baudenkmal dahinter. Und um das zu unterscheiden, zumindest in der Mehrzahl, sagt man also bei den Denkmalobjekten der Denkmalpflege, sagt man Denkmale.
Also auch bei unseren Gartendenkmalen,
ja,
sozusagen. Was sind denn so vielleicht die bekanntesten dieser Gartendenkmale, die der Osten hatte? Sanssouci haben wir schon gehört, Pillnitz ist gefallen.
Da muss man natürlich sprechen über die Anlagen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Wörlitz an der Spitze, aber auch Luisium und Oranienbaum und Mosigkau. Also dieser ganze Komplex um Dessau herum und die Weimarer Anlagen. Also es hieß damals Stiftung Weimarer Klassik und man hat dort die, nein, so heißt es heute.
Heißt es heute noch?
Ja, damals waren es die Forschungs- und Gedenkstätten der deutschen Literatur. Und zu denen gehören Gartenanlagen und zwar eine ganze Menge.
Also das Belvedere oben, der Goethepark nehme ich an, auch die Schlösser drumherum?
Ja, und das geht auch noch weit ins Umland, also bis nach Bad Lauchstädt und bis nach Dornburg, was ich eben schon erwähnt habe.
Ja, die Schlösser dort wieder sind Renaissance-Schlösser auch, ne?
Ja, also man hat immer danach gesucht, wenn es irgendeine Verbindung mit der Weimarer Klassik gab, dann hat man diese Anlagen also mit in diese Forschungs- und Gedenkstätten reingenommen. Und dort war ein sehr guter Fachmann, Jürgen Jäger, ab Ende der 70er Jahre dann tätig als Gartendirektor und hatte diese ganzen Anlagen unter seinen Fittichen und deswegen sind sie auch so gut über die Jahre gekommen und so gut erhalten bis in die heutige Zeit.
Wurde das von der Regierung eigentlich unterstützt? Wie wurden denn solche Gartendenkmale finanziert?
Also das war sehr ambivalent. Wir haben in den 50er Jahren tatsächlich einen gewissen Geldfluss von staatlichen Stellen in diese historischen Anlagen, weil man sich deren Wert vielleicht auch wegen der Außenwirkung bewusst war. Und dann lässt das aber nach und konzentriert sich eigentlich nur noch auf diese genannten zentralen Anlagen größeren Interesses, also Potsdam, Wörlitz und Weimar. Während die anderen auch größeren Anlagen eigentlich an die Kommunen übergegangen sind, also die Städte und Gemeinden, die allzu oft damit überfordert waren.
Also das würde jetzt meine Frage auch so ein bisschen beantworten, ob die Regierung vielleicht auch Lieblinge hatte bei den Parks, die vielleicht besondere Aufmerksamkeit bekamen. Dazu gehören dann Sanssouci, Weimar und auch solche Parks, ja.
Genau, und dann kam auch immer mal überraschend noch irgendein Objekt dazu, was man durchaus als Liebling der Regierung bezeichnen kann. Zum Beispiel Güstrow. Eine spannende Geschichte, dass man sich irgendwie Güstrow, ich weiß nicht, ob da mal zufällig jemand im Urlaub vorbeikam von den Verantwortlichen, plötzlich wirklich auch Geld dorthin geflossen ist und nicht nur das Schloss restauriert wurde, sondern auch der eigentlich vollkommen verloren gegangene Renaissancegarten davor, ja, rekonstruiert, ich würde sagen, neu angelegt wurde.
Ja, vielleicht stammt auch jemand aus der Gegend, das kann ja sein.
Ja, das waren
Ne?
eben oft auch diese personellen Zufälle. Also das habe ich überhaupt resümiert, ohne die eine oder andere Persönlichkeit, die sich diesem Thema zugewendet hat, wäre die Geschichte dieses Fachgebiets anders verlaufen.
Was denken Sie, wie wichtig waren denn solche Gartendenkmale? Hatten die vielleicht auch eine Funktion? Also die Lieblinge wahrscheinlich, Touristen anzuziehen, auch was darzustellen? Hat man auch andere Absichten damit gehabt, die Bevölkerung erfreuen zum Beispiel?
Ja, würde ich schon sagen. Also man hatte ja auch durch die Beschränkung der Reisefreiheit ein besonderes Interesse an der sogenannten Naherholung. Also die Leute sollten nicht allzu weit fahren müssen und sich vor der Haustür erholen oder an einem Wochenendausflug eben auch mal in so einer schönen Anlage Erholung finden.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch und heute haben wir auch schon davon gehört, vom Kulturbund erzählt. Was genau hat es denn eigentlich damit auf sich? Der war ja jetzt nicht nur für Parks zuständig, sondern auch an der Ostsee war auch ein Kulturbund zuständig für auch Veranstaltungen und dergleichen. Wie können wir uns das vorstellen, Kulturbund?
Also Kulturbund war eine wirklich Massenorganisation. Das war ein Dach für ganz verschiedene Interessen, die eher so in der Freizeit stattgefunden haben. Man könnte sagen, auch relativ unpolitisch. Also ich habe mit einem hauptamtlichen Vertreter des Kulturbundes gesprochen, der für diese Gartendenkmale dann zuständig war, für die Gartendenkmalpfleger und für die Parkaktiv. Da stand durchaus auch staatliches Geld zur Verfügung, um mal eine Tagung oder so einen Parkeinsatz zu organisieren. Und das muss man auch dazu sagen, die Leute haben, wenn sie nachweisen konnten, sie gehen zu einer Veranstaltung vom Kulturbund, von der Arbeit frei bekommen. Also mit dem Ehrenamt, das ist anders zu bewerten als ein Ehrenamt heute.
Also, dass eben auch die Unterschiede sind, dass man frei bekommt.
Dass man frei bekommt, dass man sozusagen das auch als gesellschaftliche Betätigung gegenüber seinem Betrieb dann positiv angerechnet bekam, das war gern gesehen. Und man ja, kann natürlich gleichzeitig sagen, durch die zentrale Organisation hatte der Staat immer ein Auge drauf. Also durchaus auch diese Aspekt der Kontrolle und des, ja, ich will nicht sagen Überwachung, also mir haben eigentlich alle bestätigt, die dort ehrenamtlich gearbeitet haben, dass sie recht frei agieren konnten. Auch SED-Mitgliedschaft war in diesem Bereich eigentlich nicht gefordert, das spielte keine Rolle.
Sie haben mir ja auch erzählt, von den Ehrenamtlern jetzt mal abgesehen, dass Sie erfahren haben, aufgrund Ihrer Recherche, dass doch mehr Menschen in so einem Park involviert waren, als man vielleicht denken würde. Also die da auch gearbeitet haben, so hinter den Kulissen.
Hinter den Kulissen beziehungsweise in den Gärtnerbrigaden. Mhm. Also dort war eine wesentlich höhere Personalausstattung als heute. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Lohnkosten in der DDR wesentlich niedriger waren, dass man alle Menschen in Arbeit bringen wollte. Und da ist Gartenarbeit immer eigentlich eine gute Gelegenheit. Man sieht aber auch die Wertschätzung dieser Gartenarbeit, zum Beispiel an Bildbänden aus der Zeit, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass da ganz bewusst auch die arbeitenden Gärtner abgebildet sind. Das würde man heute gar nicht mehr so machen.
Das haben Sie mir auch schon angedeutet, dass man dort also auch den Schaffenden und den Erhalter, also derjenige, der dort tätig ist, den Werktätigen, da natürlich auch heraushebt quasi.
Ja, ja. Mhm. Würdigt und in seiner Arbeit, die ja eben wirklich auch eine schwere Arbeit überwiegend ist, da entsprechend würdigt.
Das heißt, dieser wichtigen Tätigkeit war man sich bewusst und wertschätzte das auch.
Man wertschätzte das natürlich auch in diesem politischen Sinne, dass man ein Arbeiter- und Bauernstaat sein wollte.
Wenn man jetzt rekonstruieren wollte, auch historisch vielleicht, überliefert, wir haben gehört, irgendwann war das dann spannend, dass man Aufzeichnungen auch genommen hat und nicht nur irgendwie rekonstruiert hat, sondern wirklich versucht hat, wieder an den Ursprung zu kommen. Wie ist denn das so mit Pflanzen und dergleichen? Wo kommt denn sowas her? Gab es da auch richtige Gärtnereien oder hat man da vielleicht auch international geguckt, ob eine besonders seltene Pflanze, die da vielleicht gewesen ist, wie man die rankriegt? Wie können wir uns das vorstellen?
Also international, da war natürlich bis 1961 durchaus auch noch die Ost-West-Grenze ja für viele aus dem Fachgebiet offen. Das ist interessant, dass dann zu Gartenschauen im Westen gefahren wurde, um Anregungen und fachliche Erfahrungen mitzubringen. Und dann, als die Grenze geschlossen war, ging das natürlich nur noch in östliche Richtung. Da gab es durchaus Austausch mit sowjetischen Anlagen, auch in den anderen Ostblockstaaten, aber die Pflanzenanzucht im Speziellen, das werden alle bestätigen, die da vielleicht auch noch Fotos im Album haben. In den Innenstädten zum Beispiel konzentriert sich doch auf wenige immer wiederkehrende Arten, Studentenblume, Tulpe, also so Dinge, die konnte man ja dann schon nicht mehr sehen. Und in wichtigen Anlagen wie im Potsdam-Sanssouci gab es dann eine eigene Gärtnerei, um wirklich auch besondere Sachen heranzuziehen. Und von dort aus, von Potsdam aus, gab es dann wiederum einen Austausch auch in andere historische Anlagen hinein. Also da hat man Pflanzen getauscht.
Waren manche Gartendenkmale auch über die DDR-Grenzen bekannt, vielleicht auch anerkannt? Also gab es sowas wie Welterbe, heute Gartenwelterbe, gab es sowas?
Also einen Titel gab es noch nicht, aber eine internationale Wahrnehmung der Erfolge, der zumindest in den großen Anlagen doch unübersehbar war, das hat es durchaus gegeben. Da gab es eine interessante Reise von drei Vertretern, eben insbesondere aus Sanssouci, Wörlitz und Weimar nach Wien. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht parat, aber ich glaube, es war in den 70er Jahren, wo das erste Mal öffentlich präsentiert wurde. Und da gab es sozusagen ein großes Aufsehen in der westlichen Fachwelt. Und da ist man sehr aufmerksam geworden auf dieses kleine, aber feine Fachgebiet.
Wenn wir uns jetzt vielleicht einige Gartendenkmale zusammen angucken, was haben Sie Interessantes herausfinden können? Zum Beispiel, sagen wir mal über Pillnitz, wir sind ja in Sachsen, gibt es da Anekdoten, gibt es da vielleicht besondere Sachen, wo man sagt, das war spannend?
Also in Pillnitz fällt mir sofort ein die interessante Rekonstruktion der Meilebahn. Das ist die Allee, die von stadteinwärts auf das Schloss Pillnitz zuführt, eine, ich glaube, vierreihige Kastanienallee, die in den 50er Jahren über Nacht von der Stadt abrasiert wurde, weil viele Bäume brüchig und alt waren. Also es war erstmal Tabula Rasa. Und dann hat man diese Alleen neu aufgepflanzt. Und das, was man heute sieht, ist im Prinzip ein DDR-Bestand. Und von Pillnitz aus hat es dann Schule gemacht, dass man in dieser Zeit, wenn eine Allee alt und hinfällig war, dass man sie komplett gefällt hat. Und dann komplett auch wieder aufzupflanzen und letztendlich ein einheitliches, großzügiges Erscheinungsbild zu erhalten. Das macht man heute anders. Also aus Hochachtung gegenüber alten Bäumen nimmt man nur die heraus, die wirklich nicht mehr zu halten sind und pflanzt dann junge nach. Und so kommt natürlich ein uneinheitliches Erscheinungsbild zustande.
Zunächst erstmal, wenn die dann nachgezogen sind irgendwann, sind die ja auch ehrwürdig, ne?
Ja, natürlich. Aber man hat eben damals sehr rabiat, könnte man sagen, aber auch mit einer gewissen Selbstbewusstsein verfahren.
Wenn wir uns mit dem Thema befassen, dann kommen wir, glaube ich, auch nicht um Fürst Pückler herum. Der hat ja mehrere Fußspuren hinterlassen. Im Grunde war er ein Landschaftsgärtner, ein richtiger?
Er war ein Landschaftsgärtner und ein Praktiker und ein großer Spinner, würde ich sagen.
Großer Träumer.
Ja. Der ohne Rücksicht auf sein Portemonnaie seine Träume umgesetzt hat.
Er hat ja einiges uns auch geschenkt dadurch, ne?
Natürlich, ja. Fürst Pückler hat ja im Wesentlichen Bad Muskau, den großen Park oder mehrere Parks in Bad Muskau, eine große Parklandschaft geschaffen. Er hat den Branitzer Park geschaffen, er hat in Potsdam-Babelsberg seine Finger im Spiel, dort gewissermaßen als Auftrag, als königlichen Auftrag, und hat dort auch Gestaltungsprinzipien entwickelt, die neu waren, die zwar von der englischen Gartenkunst herkamen, aber er hat durchaus Impulse hier hereingebracht, die es vor in Deutschland noch nicht gab. Also zum Beispiel hat er festgestellt, ihm fehlen als Gestaltungselement zwischen den Großbäumen und den Sträuchern, fehlt ihm noch was dazwischen. Und dann hat er den sogenannten Großbusch erfunden. Das waren dicht zusammengepflanzte Bäume, die wie ein Busch dann aussehen, aber eben sehr groß. Und die durch Schnitt auf so einer mittleren Größe gehalten werden. Also Feinheiten, auf die vorher noch niemand gekommen ist. Und wenn wir da wieder den Rückschluss bringen auf die DDR-Zeit, da hat es mehrere Personen gegeben, die von Pückler sehr begeistert waren und sich mit seinem Werk beschäftigt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass das erhalten blieb. Da ist zuvorderst der Name Helmut Rippel zu nennen, ein Landschaftsarchitekt aus Cottbus.
Weiß man eigentlich, wo das herkam, diese Liebe zur, das ist ja auch sein Erbe, das dann die DDR verwaltet und erhalten hat.
Also wenn man historische Fotos oder auch die frühen Zustände nach 1990 im Muskauer Park vergleicht mit den heutigen, ist es natürlich überhaupt kein Vergleich. Also es gab natürlich den Park noch, aber er war mit sehr geringen finanziellen Mitteln ausgestattet und es gab wenig Pflanzmaterial und so weiter und trotzdem rührige Leute vor Ort, die sich eben darum gekümmert haben, aus der Gemeinde heraus.
Diese Ideen, diese Kreativität, ne?
Ja, das war natürlich das Besondere bei ihm, dass er gleichzeitig ein Fürst und ein Künstler war, ein Gartenkünstler. Diese Personalunion hat man selten. In der Regel stellen sich die reichen Leute oder stellten sich ihre Gartenkünstler ein und haben sie dann für sich arbeiten lassen.
Was hat denn das eigentlich alles gekostet, früher das zu erhalten? Kann man das sagen?
Also an Zahlen kommt man da immer sehr schlecht. Aber man kann überhaupt, wenn wir über Erhaltung sprechen, vielleicht noch auf den Punkt kommen, wie viel vom Gesamtbestand ist denn überhaupt erhalten worden? Und das ist ein interessanter Punkt, weil man hat sich immer bemüht, auch den Gartenbestand in der DDR zu erfassen. Es war auch eine ehrenamtliche Leistung und man hatte ganz gut den Überblick über eine Zahl, ich glaube es war von 1200 ungefähr die Rede. Und dann gab es einen ernüchternden Bericht von Harry Günther als Vorsitzenden des Parkaktivs, der gesagt hat, ungefähr 40% des Gesamtbestandes sind verloren. Also das muss man im Gesamtkontext immer mit betrachten. Das Ganze ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern sie erzählt auch viel von Überbauung oder Verwaldung, also dass von den Parks eigentlich nichts übrig blieb. Teilweise auch noch durch weiter währende Kriegszerstörungen, also die man nicht beseitigt hat. Also hier ist auch viel verloren gegangen.
Und wäre dann wahrscheinlich auch zu kostenspielig gewesen, das alles doch wieder zurückzuholen?
Das ist immer auch eine finanzielle Frage und gleichzeitig auch eine Frage der Pflege. Also ich habe das mal eingehend besprochen mit Karl Eisbein, der über viele Jahre den Babelsberger Park in Potsdam gepflegt hat als Parkleiter und der gesagt hat, überall wo ich was öffne, wo ich Wald wieder zu Parkräumen gestalte, habe ich hinterher einen erhöhten Pflegeaufwand. Und wenn ich den Pflegeaufwand nicht leisten kann, dann sollte ich lieber die Finger davon lassen.
Wie geht man denn heute mit Gartendenkmalen um? Gibt's Ähnlichkeiten zu früher? Gibt's Unterschiede im Erhalt? Wir haben schon gehört, ja, es gibt schon so ein bisschen mit den Bäumen, ne, das macht man anders. Wie sieht denn das aus heute?
Also heute wird versucht, das vielerorts auch nicht nur versucht, sondern umgesetzt, dass es immer erst eine wissenschaftliche und forschende Vorbereitung geben muss, bevor ich einen Eingriff wage. Also wir haben ja doch einen sehr sensiblen Bestand und bevor man einen falschen Strauch wegmacht oder eine falsche Sicht öffnet, die es nie gab, muss man das also erstmal ordentlich ermitteln. Und dann in der praktischen Umsetzung wird heute natürlich mit Firmen gearbeitet und es gibt eine Ausschreibung, also es sind ganz andere Mechanismen. Am Ende ist es aber das gleiche Handwerk. Also wenn Sie die gärtnerische Tätigkeit selbst betrachten, dann ist sie weitgehend konsistent geblieben.
Gibt's etwas, was wir noch nicht erzählt haben über Parks der DDR, das vielleicht noch wichtig wäre?
Ja, da ist zum Beispiel eine schöne Geschichte, rankt sich um Rheinsberg. Der Rheinsberger Park ist ja bekannt, ein Schlosspark und im Schloss war ein Sanatorium und der Park war weitgehend durch die Kurgäste dieses Sanatoriums genutzt und war aber sehr zurückhaltend gepflegt und man hat auf die alten Strukturen eigentlich nicht so großen Wert gelegt. Und dann gab es eine Persönlichkeit, die für die Gartendenkmalpflege in der DDR eine wichtige Rolle spielt. Das ist Detlef Karg. Und der hat das mehr oder weniger entdeckt, dass das ein Juwel ist und hat es geschafft, über ja auch Winkelzüge und interessante kämpferische Leistungen irgendwoher Geld zu kriegen. Und mithilfe von Ehrenamt, aber auch von staatlichen Mitteln und Leistungen hier die Sache wieder aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Also Rheinsberg ist durchaus eine Erfolgsgeschichte, die aber eben sehr eng mit dieser Persönlichkeit Detlef Karg verbunden ist. Und wenn man sich da vorher, nachher Fotos anguckt und Zustände, also vor diesen Leistungen, Restaurierungsleistungen und danach, und dazu nimmt, unter welchen Bedingungen das stattgefunden hat, kann man also wirklich nur einen Hut ziehen. Aber das ist auch ein Aspekt, der dazugehört, dass in den Schlössern ja immer neue Nutzungen gekommen sind. Also das waren ja eben keine Adelssitze mehr. Da waren Schulen drin, da waren Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen drin und Kinderheime. Also sehr viele soziale Funktionen und diese Funktionen strahlten dann natürlich auch auf die Gärten aus. Also die Gärten brauchten mehr Bänke, Bänke an anderen Stellen. Sie brauchten vielleicht auch mal eine Sporteinrichtung oder, was sehr gerne gemacht wurde, eine kleine Freilichtbühne. Sehr viele Schlossgärten haben Freilichtbühnen bekommen, die nicht unbedingt im Einklang mit der Denkmalwürdigkeit stehen.
Was fanden Sie am spannendsten, was Ihnen bei Ihrer Arbeit mit den Gartendenkmalen in der DDR begegnet ist, was Sie herausgefunden haben?
Also am spannendsten waren eigentlich immer die Menschen. Ich habe mit so vielen interessanten Leuten gesprochen im Zuge dieser Forschung, die größtenteils leider auch nicht mehr leben. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich darüber geforscht habe. Aber ich verdanke dem so spannende Gespräche, Interviews und teilweise auch Spaziergänge durch die Anlagen. Also das möchte ich nicht missen. Und die vielen kleinen Geschichten, die sie zu erzählen hatten und auch sehr bereitwillig erzählt haben, das ist eigentlich das Besondere.
Herr Fiebig, dann vielen, vielen Dank für den schönen Gartenspaziergang und für die interessante Führung durch die Gartendenkmale der DDR. Vielen, vielen Dank, dass mit dem besonderen Menschen, was ich jetzt so rausgehört habe, wie Sie sich auch einarbeiten in Ihre Themen, das, was Sie mögen. Sie sind, glaube ich, auch jemand, der dann mit dem Herzen da rangeht. Und das finde ich, dass Sie da auch wirklich zu Hause sind.
Ja, sonst hätte ich das nicht machen können und es war dann durchaus eigentlich auch eine kleine ehrenamtliche Arbeit, die ich da gemacht habe.
Bloß gut, dass Sie es gemacht haben.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Gartendenkmale in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App von ARD Sounds. Da finden Sie auch Kein Mucks, den Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
ARD Sounds.